ARD. SWR 2 Forum.
Alles Kopfsache. Wie wehrhaft sind die Deutschen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Deutschland müsse kriegstüchtig werden, fordert etwas provokativ Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Vielleicht mit einer wiedereingeführten Wehrpflicht, sicher mit mehr Geld aus dem Bundesetat über die 100 Milliarden Zeitwendentopf hinaus, der ja bereits verplant ist. Aber es geht ja nicht nur um die militärische Abwehrbereitschaft, sondern auch um den Schutz ziviler Einrichtungen. Müssen also Bund und Länder hierfür nochmal riesige Milliardenschätze heben und muss die Zivilbevölkerung zu Sirenenübungen, Bunkerbau und Notrationen anlegen, aktiviert werden, um Deutschland gegen eine mögliche Aggression aus dem Osten zu schützen? Oder leisten die Debatten über Aufrüstung und allgemeine Dienstpflicht einen unnötigen Militarisierung Vorschub? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit dem Anglisten Professor Dr. Wolfgang Hochbruck von der Universität Freiburg, mit dem Militärhistoriker Professor Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam und mit der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Schröder von der Universität Hamburg. Nach dem Ende des Kalten Kriegs hofften viele, dass nun die Zeit des ewigen Friedens angebrochen sei. Der Jugoslawienkrieg war aber nicht das Ende der Geschichte der Kriege in Europa, Herr Neitzel. Russland hat die Ukraine militärisch angegriffen und zwar schon vor 10 Jahren. Jetzt haben wir auch in Deutschland Angst vor den revisionistischen Fantasien des russischen Präsidenten Putin. Über welches realistische Bedrohungsszenario müssen wir uns in diesem SWR2-Forum unterhalten, wenn wir herausfinden wollen, wie wir unser Land, wie wir den Westen angemessen vorbereiten können?
Das hängt natürlich davon ab, wie wir Putins Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Kriegspolitik, nenne ich sie mal, interpretieren. Und da gibt es ja verschiedene Modelle, die auf dem Tisch liegen. Wenn man mit Leuten aus den Nachrichtendiensten spricht, aus der NATO, aus der Bundeswehr, aus der Think-Tank-Welt, ich komme gerade aus dem Londoner Think-Tank IISS, die einen sehr globalen Blick haben, dann ist deren Interpretation eigentlich, dass es nicht jetzt nur um bestimmte Gebiete in der Ukraine geht, um die Einverleibung möglicherweise der Ukraine in den russischen Machtbereich, sondern eigentlich um mehr. Dass wir in einer Zeit sind, in der Russland, China, aber auch der Iran die westliche Weltordnung, die der Westen so lange geprägt hat, herausfordern. Und wenn wir das akzeptieren, das müssen wir nicht, kann man diskutieren, aber wenn wir das akzeptieren, dann ist es klar, es geht nicht nur um die Ukraine. Und Putin wird sicherlich jetzt auf die Ukraine fokussiert. Ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass jetzt, ich weiß nicht, das Baltikum in diesem Sommer angegriffen wird. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber wenn Putin sich in der Ukraine durchsetzen würde, und wir alle wissen nicht, wie der Krieg weitergeht, zurzeit sieht es nicht gut aus, dann werden die Karten neu gemischt und es zumindest nach allen Studien, die die NATO auch gemacht hat, das Baltikum gefährdet. Wir wissen nicht, was Putin tut, was Xi tut, was der Iran noch weiter tut, aber die Schlussfolgerung auch aus dem 7. Oktober, auch aus der Bedrohungslage in Ostasien, China hortet Mikrochips zurzeit und andere Mangelgüter, kann ja aus meiner Sicht nur sein, we have to be capable. Der Westen, Europa, nicht die Trump-Wahl steht vor der Tür. Die Präsidentenwahl muss in der Lage sein, das eigene Territorium zu verteidigen und vor allem auch abzuschrecken, damit es ja hoffentlich, das ist ja unser aller Wunsch, nie zu einem Krieg kommt. Und von daher geht es genau darum, dass wir in der Lage sein müssen, militärische Gewalt anzudrohen und in allergrößten Notfall auch anzuwenden und einen Aggressor abzuschrecken.
Frau Schröder, Sie sind wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. In 6 bis 8 Jahren ist Russland in der Lage, die NATO-Staaten anzugreifen, so wie es Sönke Neitzel gerade so ein bisschen skizziert hat, sagt zumindest Verteidigungsminister Pistorius. Klammern wir mal die Debatten über einen möglichen US-Präsidenten Trump und die fehlende europäische Atomstrategie aus. Wie muss sich Deutschland denn aus Ihrer Sicht auf eine mögliche russische Aggression oder Aggressionsbereitschaft vorbereiten, militärisch, aber vor allem, darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum, auch zivil.
Herr Neitzel hat es ja schon gesagt, es geht ja gar nicht um ein einzelnes militärisches Szenario, dem wir uns gegenüber sehen, nicht nur um den einen Akteur Russland in diesem Fall, der in der Nachbarschaft einen Staat überfallen hat, sondern es geht um die Frage, inwiefern sich Bedrohungsszenarien und Gefahrenlagen in und für Europa, für Deutschland so fundamental geändert haben und sich auch absehbar weiter so schnell ändern werden, dass Deutschland in ganz vielen Feldern und Bereichen vorbereitet sein muss. Das heißt, die Frage der zivilen Vorbereitung stellt sich quasi mit gleicher Gewalt, wenn man so möchte, wie die Frage der militärischen Vorbereitung, weil wir in der Konstellation von multiplen Krisen, wie das heute häufig genannt wird, eine Kombination von Gefahrenlagen haben, sei das der Krieg, seien das die Kriege, die Tendenz der Gewaltkonflikte auf der Welt nimmt zu, sei das die Erosion der regelbasierten internationalen Ordnung, die ganz neue Unwägbarkeiten auch in die strategische Debatte gerade bringt, sei das der Klimawandel, sei das die Pandemie, die neuen Pandemien, die kommen könnten. Da sehen wir, dass diese Kombination voraussichtlich dazu führen wird, dass sich die Bedrohungslagen, dass die abweichen werden von den behördlichen Schemata, für die aktuell geübt wird. Das heißt, die Vorbereitung, die wir brauchen, ist eine, die über die bisherigen Ressortgrenzen, Organisationsgrenzen hinausgeht, die auch stärker die Bevölkerung darüber informiert und die Bevölkerung in die Pflicht nimmt, was zu tun in ganz unterschiedlichen Feldern und die auch weiß, dass es nicht um nur einzelne schnelle Gewaltereignisse, Kriege geht, sondern auch um langsame Katastrophen gehen kann in der Vorbereitung, die mit Ansage kommen. Seien das Dürre und Hitze und Wassermangel, seien das Extremwetterereignisse, die dann auch in Hamburg in der Geschichte durchaus schnell kommen können, Flut und Überschwemmung. Und diese Verschränkung von sicherheitspolitischen Bedrohungen und Herausforderungen ist etwas, das sich in der Vorbereitung der Bundesrepublik noch nicht wirklich zeigt, weil wir doch sehr unterschiedliche Verfahren für zivile Vorbereitungen, für Zivilschutz, für Bevölkerungsschutz, für Verteidigung haben, die noch nicht nahtlos ineinander greifen und die auch der Bevölkerung noch nicht nahtlos und effektiv kommuniziert werden. Und ich denke, da wird noch viel zu tun sein.
Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum. Herr Hochbruch, Sie sind Anglist, aber deshalb habe ich Sie nicht eingeladen, sondern Sie sind unter anderem Ausbilder für Notfallkompetenz und Brandschutzerziehung beim Kreisfeuerwehrverband Emmendingen, Ausbilder für Ersthelfende beim Deutschen Roten Kreuz und seit 2022 sogar Bundeswehr-Reservist. Und das, obwohl sie den Kriegsdienst verweigert haben. Wie passt das denn zusammen?
Ja, auf den ersten Blick erstmal wahrscheinlich gar nicht. Aber dass ich mich da immer schon interessiert habe, dafür mich eigentlich einzusetzen für das System, in dem ich lebe und für diese Gesellschaft, in der ich lebe, das bringt das dann trotzdem wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Ich habe Kriegsdienst verweigert nach meinem ursprünglichen Wehrdienst als Waffenmechaniker auf einem Zerstörer. Das war noch während des Kalten Kriegs. Und damals habe ich, ähnlich wie wahrscheinlich die Kollegin Schröder, irgendwann mal gedacht, das muss doch auch anders gehen. Ne? Das kann nicht letztlich das Ziel sein, dass wir uns hier hochgerüstet bis an die Zähne gegenüberstehen und uns gegenseitig misstrauen. Ja, mir wäre auch lieber gewesen, die Friedensdividende hätte es wirklich gegeben und der Systemkonflikt wäre dann überwunden gewesen, aber das ist es nun mal nicht. Aus der Erkenntnis heraus habe ich dann 2013, als die ein paar Schulen ausgezeichnet wurden dafür, dass sie die Bundeswehr aussperrten, die haben damals den Aachener Friedenspreis gekriegt. Da habe ich dann gesagt, so jetzt reicht's, weil man kann zur Bundeswehr stehen, wie man will, aber sie sind die Streitkräfte einer freiheitlichen Demokratie und die müssen das Recht haben, Werbung für sich zu machen.
Aber lassen Sie uns über den Zivilschutz reden. Ja, Sie sind als engagierter Zivilschützer und wie beurteilen Sie denn den Stand der Einrichtungen? In welchem Zustand ist Deutschland? Ist Deutschland zivil kriegstüchtig im Sinne von Boris Pistorius? Vermutlich nicht.
Personell sind wir besser aufgestellt als irgendjemand sonst. Wir haben eine Million freiwillige Feuerwehrleute. Wir haben nochmal ungefähr die Hälfte davon im Bereich der Weißen, also der DRK und Johanniter, Malteser, Arbeiter, Samariter. Wir haben nochmal 90.000 THW-Leute. Also das könnte alles hervorragend funktionieren, wenn die Strukturen etwas besser wären. Bisher liegt die Verantwortung für den Katastrophenschutz bei den Kreisen, also bei den Landräten, und wie das daneben gehen kann, hat man im Ahrtal gesehen. Also auch da muss eigentlich ganz anders geübt werden, da stimme ich Frau Schröder unbedingt zu. Da muss über Kreis, über Landesgrenzen hinaus gedacht werden. Und wenn bisher die Bundeswehr da einbezogen worden ist, dann im Wesentlichen als Unterstützungskraft für überforderte zivile Verteidigungskräfte. Und wir müssen aber, glaube ich, in Zukunft eher andersrum denken. Also was für Aufgaben können die Zivilen übernehmen, wenn die Bundeswehr gefordert ist?
Nun habe ich gelesen, dass es in Deutschland ganze 600 Bunker noch gibt. Die reichen für eine 500.000 Menschen. Hier leben aber 85 Millionen Menschen. Es gäbe was zu tun, wenn man sich in dieser Hinsicht fit machen wollte. Luftschutzübungen, Sirenenalarm, ABC-Schutz. Das kenne ich noch aus Diskussionen aus den 80er Jahren, seitdem eigentlich nicht mehr. Herr Neitzel, müssen wir uns damit wieder befassen?
Also da bin ich sehr skeptisch, denn jetzt kommt der Historiker. Das Problem des Zivilschutzes ist im Kalten Krieg nicht gelöst worden. Man hat die Bundeswehr aufgerüstet, die war schlagkräftig, 3% vom BIP für Verteidigung. Aber es gab zwei Dinge, die im Kalten Krieg nicht gelöst waren. Das eine war die Verwundetenversorgung. Es war klar, wenn der Krieg wirklich käme, dann kriegen wir das nicht hin. Und auch die ganzen Lagerstätten für Medikamente und so waren gar nicht auf einen wirklichen Kriegsfall ausgerichtet. Und der zweite große Punkt, der Zivilschutz war nicht lösbar. Weil man sagt, wir müssten Millionen Leute evakuieren, wir müssten Bunker für Millionen Leute, das ist nicht bezahlbar, nicht organisierbar. Und die Bonner Republik war nicht bereit, so viel zu investieren. Also man ging davon aus, die Abschreckung funktioniert. Und es wird nicht zu einem wirklichen Krieg kommen. Und auch heute würde ich ja sagen, wir müssen uns einrichten auf hybride Bedrohungen. Wir müssen die kritische Infrastruktur schützen. Wir müssen im IT-Bereich was tun. Wir müssen unsere Luftverteidigung, hat ja die Bundesregierung auch Arrow 3 bestimmt. Das müssen wir alles tun. Aber wir müssen jetzt nicht, wie im Zweiten Weltkrieg, ein Bunkerbauprogramm schützen. Das ist eigentlich auch nicht die zentrale Gefahr. Natürlich geht von Russland auch eine atomare Bedrohung aus. Aber gegen die atomare Bedrohung brauchen wir auch keine Bunker bauen. Und daher wäre ich, wäre mein Rat auch zu meinen beiden Vorrednern, dieser Staat muss sich evolutionär der Bedrohung anpassen und er muss seine Strukturen verändern. Und da muss man der Bundesrepublik Deutschland bislang leider ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Das gilt sowohl für die Bundeswehr, also wir haben da eher Reformchen, als wir wirkliche Reformen haben, aber auch im Zivilschutz. Wir sind eigentlich in unserer Struktur in der Welt der 50er Jahre. Also wir haben eben die 16 Bundesländer, wir haben die Landräte und so weiter und wir haben es ja gesehen, im Ahrtal, nicht wurde erwähnt, was passiert ist. Und mir werden daraus zu wenig Schlussfolgerungen gezogen. Wir haben jetzt ja das territoriale Führungskommando, General Bodemann, arbeitet an einem Operationsplan Deutschland. Aber das ist natürlich enorm schwer, wirklich umzusetzen. Und das müsste sozusagen zentralisiert werden. Und dann kommt natürlich die Länder, da kommen die Kreise hinein, da kommen politische Interessen rein. Und da muss man kein Zukunftsforscher sein, um sagen zu können, es wird sich an den Strukturen wahrscheinlich sehr wenig verändern. Und wir haben leider immer erst reagiert, wenn es zur Katastrophe gekommen war. Also es gibt Strukturveränderungen der Polizei nach dem Breitscheid-Attentat, aber nicht vorher. Und daran muss ich sagen, leide ich sehr, dass sehr schwer ist in diesem Land, dass jeder seine eigenen Partikularinteressen verfolgt und wir nicht sagen, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert, in den 50er Jahren gab es keine Cyberbedrohung, da hatten wir andere Bedrohungsarten. Diese Kleinteiligkeit können wir uns nicht mehr leisten und wir müssen einfach auch dieses Land für hybride Bedrohungen schützen, da müssen wir ein Stück vorangehen. Und deswegen, also ein Punkt wäre zum Beispiel, daran kann man ja auch diese Blockade sehen, ist, dass wir keinen nationalen Sicherheitsrat haben. Das ist letztlich an den Grünen, wenn ich das richtig weiß, gescheitert ist, weil im Auswärtigen Amt, das wollte man nicht, obwohl jeder Experte sagt, also und wenn wir Sicherheit, einen breiten Sicherheitsbegriff haben, wenn wir Comprehensive Approach machen wollen, dann müssen wir das irgendwo koordinieren. Das haben wir bis heute nicht. Leider. Und da müssten wir eigentlich wirklich vorangehen. Und man kann immer nur wieder den Finger in die Wunde legen und die Politik, die Bundesregierung auch fordern, sich evolutionär den Herausforderungen anzupassen.
Wie ist das, Frau Schröder? Wo sehen Sie da den Hase im Pfeffer? Der Bund ist ja zuständig für den Zivilschutz, die Länder für den Katastrophenschutz. Laufen wir da wirklich so eine Art Föderalismusfalle, wie wir es ja aus anderen Politikbereichen auch kennen?
Ja, das ist ja auch bekannt, gerade der Zivilschutz, der Bundesteil der Aufmerksamkeit hier, der besteht ja auch selbst nochmal aus unterschiedlichen Säulen. Die unterschiedlichen sind ja auch schon genannt worden. Es geht von Bunkern bis hin zu Warnung, bis hin zu Evakuierungsplanung. Das alleine ist schon extrem kompliziert und sagen wir unterimplementiert. Und das zusammengedacht mit dem Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, der auf kommunaler Ebene organisiert wird, das ergibt noch kein einheitliches Ganzes. Und was auffällt in der Betrachtung auch der Bevölkerungsschutzeinrichtungen ist, dass da sehr stark lokal gedacht wird, dass also im Prinzip von lokalen Gefahrenlagen ausgegangen wird und die dann auch auf der lokalen Ebene gelöst werden sollen. Und das, denke ich, ist aufgrund der aktuellen Gefährdungslage nicht mehr zeitgemäß, dass also diese starke Lokalisierung und Fragmentierung von unterschiedlichen Einrichtungen, die es wirklich in großer Zahl gibt, wie ja auch schon gesagt wurde, dass die dann nicht flächendeckend zusammenarbeiten können. Und da steht in der Tat der deutsche Föderalismus gegen. Wir sehen in anderen Ländern eine viel härtere Integration, ohne das bewerten zu wollen. Wir sehen das in Finnland beispielsweise. Finnland hat ja, wie jetzt auch häufig diskutiert wird, eine ganz andere Idee von Zivilschutz, von Bevölkerungsschutz. Da gibt es eine zweite Stadt unter der Hauptstadt Helsinki, in die es Schutzräume für alle Bewohnerinnen der Stadt Helsinki gibt und der Touristinnen, die sich da aufhalten könnten. Da gibt es ganz andere Formen von Zivilschutz, auch in der Bevölkerung, von Bevölkerungsschutzvorstellungen. Das gibt es in Deutschland nicht. Es ist schon so, wie es Herr Neitzel auch gesagt hatte, diese Ideen von Zivilschutz sind in der alten Bundesrepublik sehr stark an Grenzen gestoßen und sind dann, die großen Gesetzesvorhaben sind de facto in den 50er, 60ern dann nicht umgesetzt worden. Und da stehen wir noch. Und das ist jetzt für uns ein Problem, weil diese Frage des modernen Zivilschutzes, was haben wir eigentlich, was können wir, die scheitert im Prinzip am ersten Schritt. Die scheitert an der Kommunikation, weil wir momentan nicht mal einen Zivilschutz haben, der zu erkennen gibt, dass es ihn gibt. Das heißt, die Bevölkerung weiß nicht, dass es ihn gibt und welche Art von Zivilschutz es gibt. Man weiß eigentlich gar nicht, was man tun soll im Krisenfall, im Notfall, muss kein Kriegsfall sein, sondern was ist eigentlich der Plan? Sollen wir zu Hause bleiben, wie es die frühere NATO-Doktrin der 60er Jahre verlangt hat? Da war die erste Bürgerpflicht noch, wir bleiben zu Hause, wenn der Russe kommt. Oder sollen wir etwas tun? Und wenn der Staat es von der Bevölkerung erwartet, was er tut, was ja auch in der Konzeption zivile Verteidigung von 2016 angelegt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die erste Linie des Zivilschutzes sind. Die Basis des Zivilschutzes ist die Fähigkeit der Bevölkerung, sich selbst zu schützen. Das ist ein Zitat aus der Konzeption. Dann muss den Bürgerinnen und Bürgern auch klar sein, was sie eigentlich tun sollen. Und wenn das Ehrenamt die Basis für diesen Zivilschutz sein soll, das sind die ja, das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, die Feuerwehren, dann muss hier eine ganz klare Linie drin sein, wo gesagt wird, das sind die Aufgaben, das erwarten wir, aber das ist auch das, was wir als Staat tun. Und in dieser Kommunikation sehe ich gerade noch einen wirklich großen Mangel.
Ich sehe aber auch durchaus Möglichkeiten, da jetzt gerade auch eine Stimmung zu nutzen, die in der Bevölkerung da ist. Was uns überrascht hat, während der Corona-Krise standen fast jede Woche irgendwelche Leute bei uns vor der Tür, also ich rede jetzt von der Freiwilligen Feuerwehr, und sagten, ich habe den Eindruck, ich muss jetzt was tun, kann ich bei euch mitmachen? Ja, wir sind aufgewachsen von knapp 50 Leuten auf über 70. Und da spielt sich gerade was ab. Und ich erlebe es bei den Reservisten, da stehen auch jedes Mal Leute in Zivil da und sagen so, da bin ich wieder, was kann ich tun? Man könnte ein System aufbauen, das tatsächlich auch diese Reservistenstruktur übernimmt in den zivilen Bereich. Also eine allgemeine Dienstpflicht, für die ich sowieso bin, von einem Jahr. Also es bleibt auch nicht bei dem Jahr, sondern man ist dann, wie bei der Bundeswehr auch, für die nächsten 10 Jahre mit in der beorderten Reserve und kann da entweder drin bleiben oder zahlt halt entsprechend mehr Steuern. Und damit schaffen wir eine weitere Ebene der Kompetenz zwischen denen, die wie die Freiwilligen Feuerwehren und DRK und so gut ausgebildet sind und denen, die gar nichts können. Ne, wir haben gesehen im Ahrtal und auch in anderen Ecken, wir werden in Zukunft Situationen kriegen und dafür braucht es nicht mal ein Krieg zu sein. Da haben wir nicht genug Stiefel auf dem Boden. Mhm. Und da brauchen wir eine Kompetenz auf der Ebene der einfachen Leute, die sich selber helfen wollen und auch selber helfen in aller Regel. Und die sollen sich auch selber helfen können. Und das kann man auch örtlich ausbilden, solange da ein übergeordnetes transregionales Konzept hintersteht, dass das dann auch hinterher aufzufangen und zu ordnen und dann einzusetzen weiß.
Das bedeutet eigentlich, es gibt schon einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung, ohne dass die Politik ihn ruft. Die diskutiert im Moment noch über Dienstpflichten. Bundesverteidigungsminister Pistorius lässt Szenarien erarbeiten, die sollen in diesem April kommen. Da geht es natürlich primär um die Wehrpflicht, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ja oder nein. Bundeskanzler Scholz hat schon gesagt, dass er nicht dafür ist, aber die allgemeine Dienstpflicht, Herr Hochbruch, Sie haben es gerade angesprochen, wird ja auch diskutiert und ist durchaus populär, allerdings eher bei den über 60-Jährigen, habe ich festgestellt, bei denen, ja, die diese Dienste dann leisten müssen, ist nicht ganz so populär. Wie schätzen Sie das denn ein, Frau Schröder?
Wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, aber das ist genau einer der Gründe, weshalb ich jetzt noch wieder zur Reserve gegangen bin. Ich erwarte von niemandem mehr als von mir selber.
Ja.
Und ich möchte da als Vorbild dienen und das klappt doch ein Stück weit wenigstens. Aber ich sehe diese Bereitschaft, ich sehe diesen Mentalitätswandel. Ich beobachte das ja oft auf der untersten Ebene sozusagen. Eines der Probleme in diesem Land ist die schiere Feigheit der Politik, die es nicht wagt, der Bevölkerung auch etwas zuzumuten. Das treibt die Leute auch in die Arme der Populisten und der Radikalen, weil man ständig irgendwie herumwaffelt und offensichtlich Angst hat, irgendwie mal zu sagen, was eigentlich tatsächlich Sache ist, was gefordert wird, wie teuer das wird und wie anstrengend. Und dann sagt so, und dafür brauchen wir euch.
Ein Punkt dazu. Boris Pistorius sagte mir mal, naja, es muss für die Wehrpflicht, Dienstpflicht eine gesellschaftliche Mehrheit geben. Dies gibt's ja sogar. Nur Adenauer hat, als die Wehrpflicht eingeführt wurde, 1956 wieder, natürlich nicht die Bevölkerung gefragt, sondern es gibt einen Bedarf, es gibt eine Notwendigkeit, ist übrigens auch eine deutsche Tradition seit 1813 und wir machen's. Wir machen's einfach nicht.
Es ist sehr sichtbar, dass die deutsche Politik der Gesellschaft nicht viel zumutet und nicht sehr stark kommuniziert, was für Zumutungen auf uns denn noch zukommen könnten und wofür wir denn gebraucht werden könnten. Und ich denke, das ist ein Fehler. Ich denke auch, dass die Zustimmung so konstant hoch ist für die Dienstpflicht beispielsweise. Die liegt seit Jahren bei 70%. Also deutlich höher als für die Wehrpflicht natürlich und natürlich deutlich höher bei den Älteren und deutlich weniger hoch bei den Jüngeren, ist ja logisch. Da sehen wir die Bereitschaft für die Gesellschaft, auch für den Staat aktiv zu werden. Und ein Grund dafür, dass diese Dienstpflicht gerade in der jüngeren Generation nicht positiv gesehen wird, ist natürlich, dass die unattraktiv ist. Wenn man sich die Freiwilligendienste anguckt, ich glaube 10% der Jahrgänge gerade leisten irgendeinen Freiwilligendienst, sei das ein Wehrdienst oder ein freiwilliges soziales Jahr, dann sind das Taschengelder, die gezahlt werden. Es sind ganz, ganz niedrige Summen, es sind sehr unattraktive Bedingungen, die man sich auch erstmal leisten können muss. Mhm. Das kann halt auch nicht sein, dass nur die Kinder von reichen Eltern es sich leisten können, so einen Freiwilligendienst zu machen. Und deswegen ist dann die Frage bei der Dienstpflicht zum einen, wie kann man das insgesamt attraktiver machen, sei es freiwillig oder verpflichtend, und auf der anderen Seite ist eine der Fragen, was können wir der aktuellen jüngeren Generation eigentlich noch zumuten, weil das eine Generation ist, die konfrontiert ist wie keine andere zuvor mit einer Häufung von komplexen Krisen und die schon einiges mitgemacht hat und die auch sieht, dass, wenn man das böse formuliert, ihre Lebensgrundlagen auf diesem Planeten gerade verringert werden durch die Klimakrise. Und an dieser Stelle muss man anfangen zu diskutieren und muss dann fragen, wir können nicht von heute auf morgen eine allgemeine Dienstpflicht für alle einführen, das halte ich für schwierig, aber man kann einen Weg dahin gehen und kann sagen, hier, man kann in den Bereichen die Attraktivität gerade im zivilen Bereich deutlich stärken, da wird das ziehen, im militärischen Bereich bin ich da deutlich skeptischer, weil die freiwilligen Wehrpflichtigen gibt es ja nicht so viele und dann brechen sie häufig ab, aber hier in dem Bereich muss man mit den Leuten auch mal reden oder Modelle finden, wo die Dienstpflichten auf deutlich jenseits der 27 Jahre ausgeweitet werden, wo die Modelle gerade stehen. Also Ältere einbeziehen, ganz richtig in die Reserve gehen, in die zivilen Bereiche gehen und zwar nicht in die Pflege, weil da geht es dann um Verdrängung aus richtigen Arbeitsbereichen, sondern in den Zivilschutz. Es kann also nicht darum gehen, dass hier Konflikte mit Pflege- und Jugendorganisationen aufgebaut werden, die sagen, nee, die wollen wir nicht, wir wollen lieber richtige Jobs vergeben.
Ja, alles Kopfsache. Wie wehrhaft sind die Deutschen, so nennen wir dieses SWR2-Forum ja auch, aber ich möchte trotzdem nicht nur beim Kopf bleiben und bei der Mentalitätswechsel, den wir festgestellt haben, es schon gibt in der Bevölkerung, der politisch nicht genutzt wird. Bleiben wir doch nochmal bei der Politik. Da hatten wir ja schon festgestellt, es gibt Probleme bei den Ebenen Bund, Land und Kommunen, die für Zivilschutz und Katastrophenschutz zuständig sind. Da kann es zu Streitereien kommen. Zweiter Punkt, das liebe Geld. Die 100 Milliarden, die berühmten 100 Milliarden für die Verteidigung sind ja, Herr Neitzel, klären Sie mich auf, wahrscheinlich 100% für Militär und nicht für Zivilschutz, oder?
Ja, nach der Rede des Bundeskanzlers, 27. Februar 2022, war das die Summe, die für die Bundeswehr ausgegeben wurde und aus meiner Sicht zu Recht für die Bundeswehr, denn wir haben die Bundeswehr 30 Jahre lang kaputt gespart und wir wissen alle, dass die Summe eigentlich nicht ausreicht und das war zu sagen die Bundeswehr, aber natürlich ist jedem auch klar, wenn wir den Zivilschutz wieder aufbauen wollen, wenn wir eine Dienstpflicht, welcher Form auch immer wieder einführen, Frau Schröder hat es gerade gesagt, auch das muss mit Attraktivität einhergehen, auch das wird Geld kosten. Und was mich umtreibt ist, und das haben wir auch schon jetzt in unserer Diskussion angesprochen, Politik muss meines Erachtens ehrlich und klar kommunizieren. Und wir sehen ja an den Umfragewerten von Boris Pistorius, der beliebteste Politiker des Landes ist, der, sagen, glaube ich, sehr klar zumindest kommuniziert. Über seine Handlungen können wir uns noch mal unterhalten, aber er kommuniziert sehr klar. Und das schadet seiner Popularität nicht, selbst nachdem er den Begriff kriegstüchtig in die Diskussion geworfen hat. Und was mich wirklich zur Verzweiflung bringt, ist, dass Politik eben nicht handelt und keine Handlungsbereitschaft hat. Also wenn wir mal in die Bundeswehr reinhören, aber auch in den Zivilschutz, dann ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht, also in, sagen wir mal, das schwedische Modell wird diskutiert, dass nur ein Teil dann Dienst leisten oder der Dienstpflicht, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber dass wir ohne das nicht auskommen, dass wir ohne das nicht verteidigungsfähig sind, nicht militärisch, aber auch nicht zivil. Wenn wir an den Aufbau einer Reserve denken, an die Blaulichtorganisation und so weiter. So. Das Modell, darüber kann sich die Politik streiten, da können auch die Juristen noch mal ein Wort mitreden und so weiter. Aber dass die Entscheidung jetzt getroffen werden muss, vor der Bundestagswahl, ist für mich völlig klar. Jetzt ist es aber so, dass Boris Pistorius Mitte April wird was vorgelegt, dann wird er im Mai mit einem Vorschlag kommen, dann sind wir ein Jahr, gutes Jahr vor der Bundestagswahl. Also auch hier muss man kein Seher sein, dass man sagt, diese Entscheidung wird nicht fallen, weil dann ja SPD, Grüne mit der Opposition, mit der CDU das machen würden, weil die FDP dagegen ist. Das heißt, dieses Land ist in dieser Legislatur nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, von der alle Experten sagen, egal ob zivil oder in Uniform, sie muss getroffen werden.
Time's so. Running out, so ein bisschen wie bei der Rente im Grunde
genommen. Und da fragt man sich, das können wir auch diskutieren, und wir sind uns auf Experten nämlich meistens ziemlich schnell einig, in verschiedenen Runden auch in den Ministerien, was muss eigentlich passieren und welches Zeugnis stellen wir eigentlich in der Politik aus? Und jetzt will ich kein Politikbashing betreiben, das ist, nichts liegt mir ferner. Aber offenbar bewegen wir uns im Expertenbereich und im Politikbereich in wirklich zwei völlig unterschiedlichen Welten. Und da würde ich auch sagen, da haben wir im Kalten Krieg bei allen Problemen, die es im Zivilschutz zum Beispiel auch da gab, doch schneller gehandelt. Und ich meine, wir können ja nicht darauf warten, dass die nächste Naturkatastrophe kommt, gar ein Krieg ausbricht, dann ist es vielleicht zu spät, weil wir einfach die Freiwilligen nicht einfach wie ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern können, auf die nächste Pandemie warten und dergleichen. Also daran muss ich sagen, und ich habe viele Runden im Verteidigungsministerium erlebt, wo die auch Experten immer wieder vor bestimmten Szenarien warten. Ich kann eigentlich nur sagen, wir haben mit einem lahmen Gaul geredet. Das wurde zwar genickt, aber es wurde nichts getan. Und das ist genau das Kernproblem aus meiner Sicht dieses Landes. Es ist nicht die mangelnde Expertise, die wir haben. Es ist die Umsetzung, das politische Handeln. Daran mangelt es. Und ich bin eigentlich mittlerweile ratlos zu sagen, wie können wir das eigentlich wirklich vorantreiben?
Vielleicht, Herr Hochbruck, indem man den Mentalitätswechsel, den Sie ja schon festgestellt haben, nutzt, um beispielsweise über solche Themen zu reden in der Schule, ne? Bundeswehr an die Schule oder eben auch Zivilschützer an der Schule. Halten Sie das für eine sinnvolle Diskussion?
Ich bin an der Diskussion ziemlich aktiv beteiligt. Mhm. Also ich sitze in einem Expertengremium des Innen- und Kultusministeriums Baden-Württemberg, das genau das behandelt, wo wir jetzt einen, das war ein Stück weit vorhersagbar, Aktionstag kriegen, wo sich dann die Organisationen vorstellen können. Das wird nett werden, aber nicht besonders nachhaltig. Aber sagen wir mal, wir arbeiten auch noch an anderen Formen, die Katastrophenschutz in die Schulen nachhaltiger reinbringen sollen. Das allerdings dann mit dem BBK. Ich glaube, dass angesichts der Situation, die Heitzel auch gerade beschrieben hat, es fast sinnvoller ist, sich auf die Leute selber zu stützen und zu verlassen und zu hoffen, dass der Druck von unten entsprechend größer wird, dass also die Notwendigkeit von Wissen im Katastrophenschutz und von Selbsthilfefähigkeit sich tatsächlich über die Schulen und auch über andere Organisationen ausbreiten kann und von daher einen Druck aufbaut, dem die Politik sich letztlich nicht wird entziehen können.
Das sehe ich auch so. Ich denke auch, man kann von unten in der Richtung weiterdenken. Die Frage bei dem Zivilschutz an die Schulen, Bundeswehr an die Schulen, ist aber auch sehr, wie das dann gemacht wird. Ich meine, wir haben ja extrem schlechte historische Beispiele vor Augen, wenn es um Zivilschutzübungen an Schulen geht. Denken wir an die 50er, 60er, an Duck and Cover, Ducken und Bedecken. Vielleicht kennen Sie den Lehrfilm mit Bert, der Schildkröte. Ja. Das wollen wir nicht. Und da ist dann die Frage, für was für ein Szenario? Und da denke ich, muss man deutlich weiterdenken, als gerade in der Politik, auch in der Wissenschaftspolitik diskutiert wird, dass man sensibilisiert kann für Gefahren, ja, dass man Kinder auch mit dem richtigen Verhalten im Gefahrenfall vertraut machen kann. Ja, das macht die DLRG, die Deutsche Gesellschaft für Lebensrettung, ständig. Das ist wichtig, dass diese klassischen Ehrenamtsaufgaben dargestellt werden, ist auch wichtig. Und ich denke, dass man sowohl lokal als auch regional vorgehen kann. Dass man hier beispielsweise aus Hamburg gesprochen, wir leben hier in Überflutungsgebieten, kennen Deichbrüche aus Wilhelmsburg. Was heißt denn das für unser Leben in der Stadt? Wie kann man sich selbst schützen? Was muss man dafür tun? Und immer gleichwertig. Und was tut der Staat für uns? Weil wir bei Forschungsprojekten auch in Hamburg gemerkt haben, dass der Anspruch an den Staat teilweise sehr hoch ist, aber die Enttäuschung darüber, dass der Staat nicht das tut, was die Leute sich wünschen, dass sie denken, der Staat schützt sie nicht mehr, dass die so hoch ist, dass da deutlich gegengesteuert werden muss und dass dieses von unten, dass da eine Unzufriedenheit herrscht, dass das noch nicht wirklich angekommen ist in der Politik und das wird zunehmend ein Problem.
Aber wir haben es ja auch bei Corona erlebt, dass die Bevölkerung selber auch zum großen Teil sehr vernünftig gehandelt hat, eigeninitiativ war, etwa in der Nachbarschaftshilfe, aber eben auch angefangen hat, kleine Vorräte anzulegen. Also wir sind ja nicht gleich alle Prepper geworden, ne? Aber ein paar Batterien sollte man zu Hause haben, selbstverständlich ein Radiogerät, stromunabhängig, ein paar Kerzen und all diese Dinge. Kann das so eine Art Volksbewegung werden oder ist das Hysterie?
Also Hysterie, glaube ich, ist es überhaupt nicht. Nee. Und das hängt wiederum von der Kommunikation ab. Ich glaube, es gibt in der Politik, Landes- auf Bundesebene, so eine Haltung, oh, nicht so viel Angst machen, keine Hysterie und so weiter. Und ich halte das für einen Fehler. Mhm. Ich glaube, dass wir, als die Bevölkerung, aber auch, dass zum Beispiel die Presse, die Medien eigentlich viel weiter sind, gedanklich, als die Parlamente und die Regierung. Und da ist immer noch so, oh, wir müssen keine Angst machen, die Leute sind dann verunsichert und so weiter. Und ich glaube, dass eine hohe Kohäsion zwischen Bevölkerung und Regierung und Parlament immer dann ist, wenn man ehrlich kommuniziert. Und Pistorius ist ja ein Beispiel jetzt für den militärischen Bereich. Wir haben in diesem Land 30 Jahre lang den Begriff Kampf und Krieg vermieden. Wenn Sie Politiker reden sehen, das kommt alles nicht vor. Er hat diesen Begriff verwendet, nicht nur zur Freude seiner Parteifreunde. Aber das hat nicht dazu geführt, dass Boris Pistorius jetzt sozusagen in Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wurde.
Leute waren dankbar dafür, dass er Klartext geredet hat.
Genau. Sagen, es scheint offenbar bei aller Kritik, die es auch gibt und so weiter. So, und das ist eigentlich ein Beispiel, dass wir sagen können, also Ehrlichkeit zahlt sich doch aus. Und keiner von uns ist doch hysterisch und will jetzt aller Prepper, Sie haben den Begriff genannt, nun irgendwelche Extremszenarien nennen. Aber wenn wir Experten haben, wenn wir Leute haben, die sich ihr ganzes Leben mit Katastrophenschutz beschäftigen, mit Fragen des Klimaschutzes, Zivilschutz, mit den militärischen Fragen, dann sollten wir im Sinne einer arbeitsteiligen Gesellschaft schon nochmal auf die hören. Mhm. Und zwar nicht nur eine nette Diskussionsrunde machen, sondern dann auch danach handeln. Und ich glaube, Ehrlichkeit, Bevölkerung und Politik sind zwei kommunizierende Röhren. Und da haben wir noch wirklich viel Luft nach oben. Und sagt einfach, was ist. Kommuniziert ehrlich, kommuniziert authentisch, dann ist diese Bevölkerung, sind wir als Deutsche auch belastbarer und sind bereit, Belastungen zu tragen. Aber ihr müsst auch bereit sein, natürlich Kritik zu ertragen, die wird es natürlich immer geben.
Ja, zumal es wie bei einer Definition von Notfall so sein wird. Ein Notfall ist ein Fall, in dem der schlimmer wird, wenn man nichts tut. Und die Situation haben wir ja zum ganzen Teil schon. Wir können uns nicht mehr aussuchen, ob der Klimawandel jetzt morgen oder übermorgen zuschlägt. Ne, wir können uns nur entsprechend darauf vorbereiten. Wir brauchen gar keinen Krieg, um hier in katastrophale Situationen zu kommen. Und insofern ist also diese Notfallkompetenz, die von unten her aufwachsen muss, vom Kindergarten über die Grundschulen, über die weiterführenden Schulen zu den Erwachsenen, die man eben auch so modular strukturieren kann, das ist überlebensnotwendig in der Zukunft. Also die Corona-Krise und das Ahrtal haben bewiesen, die Leute sind in der Lage, sich selber zu helfen und sie tun es auch. Ne? Katastrophenforschung, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren damit, die zeigt einem, die Leute helfen dem Nächsten. Und das heißt, entweder sie haben ihre eigenen Leute bei sich und kümmern sich dann um die, oder sie gucken, wer ist einfach räumlich hier in der Nächste, der aussieht, als ob er Hilfe braucht.
Diese Notfallbereitschaft oder Kompetenz ist natürlich nicht das Gleiche bei einer Naturkatastrophe wie etwa bei einem militärischen Fall. Nun sind wir ja durch unseren erklärbaren deutschen Nachkriegspazifismus etwas anders drauf. Militärisches spielt in der deutschen Öffentlichkeit keine große Rolle. Da gab es dann die Änderung, dass der Kosovo-Krieg war, als deutsche Soldaten nach Afghanistan gegangen sind, also die Auslandseinsätze und so weiter, die ersten Toten, die es gegeben hat. Also da gab es auch die Diskussion, aber von einer Normalisierung des Militärischen im deutschen Alltag kann ja nach wie vor keine Rede sein. Ist das gerade in Änderung, jetzt wieder unabhängig von der Politik gedacht, die sich nicht traut?
Ich glaube, dass wir da auch nicht so weit weg von sind, wie Sie es jetzt gerade skizziert haben. Mhm. Also ich sehe eigentlich nicht, dass wir Gefahr laufen, zu einem wilhelminischen Bild des Militärs zurückzukehren und zu dieser Schneidigkeit und all dem und auch nicht diese Untergangsheroismus des Dritten Reichs, sondern eher in Richtung Schweden, in Richtung Niederlande, in Richtung Finnland. Die sind auch nicht begeistert davon, dass sie so viel Geld ausgeben müssen für die Verteidigung, aber die waren auch vor 40 Jahren schon, sagen wir mal, viel gelassener im Umgang mit ihrem Militär. Das war ein Teil dessen, was halt nur sinnvoll und notwendig war. Und dann musste man damit irgendwie konstruktiv umgehen. Und das wünsche ich mir eigentlich als Umgang mit der deutschen Bundeswehr auch. Ich brauche keinen, der mir auf die Schulter klopft und sagt, thank you for your service. Aber ja, einfach Anerkennung, dass die Leute da ihre Arbeit machen, so gut es geht, auch zum Teil mit großem eigenem Engagement, ne? Sich Notfallsachen selber kaufen, die sie halt von der Kleiderkammer nicht kriegen. Das gibt's alles auch schon, ne? Und das kann auch entsprechend genutzt und gefördert werden.
Zumal wir manchmal dem Trugschluss erliegen, zu sagen, die Deutschen seien pazifistisch gewesen. Das sind sie meines Erachtens in ihrer Mehrheit nie gewesen. Eine Mehrheit war für die Einführung der Wiederbewaffnung 56. Adenauer hat 57 mit absoluter Mehrheit die Wahl gewonnen. Denken wir an den NATO-Doppelbeschluss, der durchgesetzt wurde. Und Kohl hat im März 83 die Wahl gewonnen. Es gab immer eine Minderheit, die auch lautstark war, die Demonstrationen, Bonner Hofgarten. Aber in der Mehrheit waren die Deutschen nie Pazifisten. Was sie nicht gemacht haben, was sie mir sympathisch macht. Sie haben der Regierung nie einen Blankoscheck gegeben, wie es in früheren Zeiten war. Also man wollte als Bevölkerung schon wissen, wofür denn Streitkräfte, wozu Streitkräfte. Und das war das Problem meines Erachtens der letzten 30 Jahre der Auslandseinsätze, dass diese Frage, wozu Streitkräfte, von der Regierung und vom Parlament auch nicht ehrlich beantwortet worden ist. Und dass man dann gesagt hat, ja, also ihr habt uns Afghanistan als Wiederaufbaumission verkauft und jetzt kommen da Särge zurück, so haben wir nicht verhandelt. Und auch hier sind wir weiter, als Diskussionen im Parlament oder in der Regierung, in der Koalition zeigen. Das Ansehen der Bundeswehr ist auf einem Allzeithoch. Wir haben viel mehr Bereitschaft, auch in den Reservedienst zu gehen. Die Bundeswehr kann das gar nicht richtig aufnehmen, ist auch da überbürokratisiert. Und finde auch den angesprochenen Vergleich zu den Niederlanden, Dänemark, Finnland sehr sympathisch. Denn wie gesagt, es bringt nichts. Die USA hat eine andere Kultur, eine andere Geschichte. Wir entkommen auch unserer Geschichte nicht. Ist auch gut so, Frankreich oder Großbritannien. Aber wenn wir uns mit den liberalen Demokratien, die auch Brüche in ihrer Geschichte haben, auch in ihrer Militärgeschichte, ihrer Kolonialgeschichte, vergleichen, dann ist das gut. Und aus meiner Sicht hat sich zum Beispiel auch in der Publizistik, in den Medien seit dem 24. Februar 2022 erheblich was verändert. Erheblich was verändert. Am wenigsten hat sich wahrscheinlich an den Universitäten verändert. Die sind da ein bisschen strukturkonservativer in ihren Narrativen, aber in der veröffentlichten Meinung liegen eigentlich alle Möglichkeiten vor der Politik, dann auch entsprechend zu handeln. Und sah man ja nicht, Scholz, 100 Milliarden, er ist nicht aus dem Amt gejagt worden, sondern 2/3 der Bevölkerung haben dem zugestimmt.
Jetzt haben wir einen Aggressor im Osten Europas, von dem wir nicht wissen, wie weit er seine Aggressionen treiben wird. Jetzt müssen wir wohl wieder aufrüsten. Sieht so aus, wenn wir ähnliche Diskussionen bekommen, Frau Schröder, wie wir sie in den 80er Jahren bekommen haben. Schluss mit der Atomrüstung, mit Nachrüstung und lieber verhandeln. Oder ist das diesmal anders, weil Putin aus einem anderen Holz geschnitzt zu sein scheint als Leonid Brezhnev?
Na, es ist schon eine sehr andere historische Konstellation, die wir gerade vor uns haben. Ich würde jetzt die Krisen des Kalten Kriegs nicht runterspielen wollen. Da gab es die Kuba-Krise, die Berlin-Krise. Das waren schon Ereignisse, bei denen auch sehr hart am Rande eines heißen Krieges operiert wurde. Und ich denke, dass das, was wir heute sehen, ist ein heißer, hocheskalierter Krieg, der momentan zu einigen Debatten führt, die ich vergleichsweise unrealistisch finde im Bereich der atomaren Bewaffnung Europas. Das ist ein anderes Thema. Aber ich denke nicht, dass wir in der gleichen Form eine Mobilisierung sehen werden in diesen Themenbereichen. Einmal, weil die mobilisierenden Kräfte nicht da sind, weil es sozusagen keine Gruppen gibt, die sich dieses Themas angenommen haben, mobilisieren wollen und auch in der Lage sind, eine Botschaft zu senden. Die sind einfach noch nicht aufgetreten, kann aber noch kommen. Und auf der anderen Seite ist es eine andere direkte Bedrohung, die wir hier sehen. Das heißt, ich glaube, viele Menschen haben verstanden, dass es hier wirklich um Mentalitätswandel geht, was die Gefahrenlagen angeht. Und ich denke, dass nicht nur militärisch, sondern eben auch für den Bereich des Klimawandels, auch für andere Krisenbereiche, dass hier die Vorsorge und die Vorbereitung eine andere sein muss. Und das umschließt, auch aus der Friedensforschung gesprochen, den militärischen Bereich. Deswegen haben wir hier ein anderes Feld. Man muss aber auch sehen und man darf nicht vergessen, dass die großen Konflikte und die großen Demonstrationen beispielsweise in den USA damals, die waren und sind ausgelöst worden durch Zivilschutzkonzepte. Dass die Bevölkerung gesehen hat, ja, die planen jetzt Zivilschutz mit irgendwelchen Bunkern. Die Bunker sind aber nicht so eingerichtet, dass sie uns ernsthaft schützen wollen. Die wollen uns doch veräppeln. Da gehen wir nicht mit. Es kann also schnell umschlagen. Und die Frage der Kommunikation, die hier immer wieder aufgeworfen worden ist in der letzten Stunde, ist da wirklich zentral. Was sind die Verantwortlichkeiten des Staates in diesem Feld? So viel wir hier von unten mobilisieren sollten und können, so wenig kann der Staat hier aus der Verantwortung entlassen werden. Selbst auch zu sagen, was ist denn das, was wir machen? Wie kann man denn die Trinkwasserversorgung aufrechterhalten? Welche Fähigkeiten geben wir dem technischen Hilfswerk in diesem Bereich, die sie noch nicht haben? Dass das wirklich klar kommuniziert wird, damit das auch der Gesellschaft, den Bevölkerungen, das ist ja auch kein Singular mehr, vermittelt wird. Wie gesagt, das sehe ich noch nicht. Ich sehe aber auch keine große Mobilisierung zurzeit. Das kann sich aber aus meiner Sicht noch ändern.
Vielleicht hat Pistorius ja wirklich recht und in 5 Jahren müssen wir kriegsfähig, kriegsbereit sein. Im Grunde genommen, bevor Putin das ist und auch wirklich aggressiv werden könnte gegenüber dem Westen. Herr Hochbruck, glauben Sie, dass Deutschland das schaffen kann in den 5 Jahren, nicht nur politisch, strukturell, über Mentalität haben wir sehr viel gesprochen, sondern auch zum Beispiel finanziell. Haben wir den politischen Willen und die Mentalität, das in 5 Jahren hinzukriegen?
Wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, ich hoffe, wir schaffen das sehr viel schneller.
Aha.
Und zwar nicht notwendig auf dem Gebiet, dass wir jetzt allen neue Plattenträger schon beschaffen können, den Bundeswehrsoldaten, sondern weil ein ganzer Teil dieses Krieges bereits stattfindet. Das ist einmal im IT-Bereich, wo mir die Kollegen aus dem Rechenzentrum sagen, sie wehren also jeden Tag Angriffe ab und ein ganzer Teil davon kommt aus Russland und China. Das ist der eine Bereich, in dem sich da sehr viel bereits jetzt abspielt. Und das andere ist diese Destabilisierungskampagnen, die auch die ganze Zeit schon laufen. Also schon die Diskussionen, im Prinzip sogar die wir hier gerade führen. Also wenn dann da Verteidigungsfähigkeit kleingeredet wird, niedergeredet wird, Zweifel gestreut werden, Widerspruch geschürt wird gegen die Ausgaben. Wem nutzt das eigentlich? Ne? Wer steckt da eigentlich dahinter? Jetzt ist gerade mal wieder was rausgekommen, wo also relativ offensichtlich Einfluss genommen worden ist auf Vertreter einer Partei. Wie ist das eigentlich an anderen Ecken und Kanten? Also wir befinden uns hier in einem Systemkonflikt, der nicht einfach nur ein kriegerisches Russland, das alle überfallen wird, als Antagonisten hat, sondern illiberale Demokratien. So Länder wie Ungarn, demnächst auch wieder die Slowakei, möglicherweise, wenn es schief geht, sogar die Vereinigten Staaten ab nächstem Jahr. Hm. Ne, die sind in einer Grauzone zwischen uns, zwischen dem, was Russland darstellt und was wir als eben diese liberalen, gelassenen, sozialstaatlichen Demokratien noch haben hier im Westen.
Sie hatten vorhin, Herr Neitzel, gesagt, Politik schläft ein bisschen auf den Bundestagswahlkampf hingewiesen. Nach der Bundestagswahl geht's los?
Tja, mittlerweile gibt es in der Bundeswehr viele hohe Generale, die es jetzt für diese Legislatur eigentlich aufgegeben haben und dann sagen, die Hoffnung ist eigentlich dann eine nächste Regierung. Die große Frage ist ja, liegt das jetzt wirklich an Parteien? Das glaube ich nicht. Ich meine, auch die CDU hat 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt und das war jetzt nicht die hohe Zeit der Bundeswehr oder des Zivilschutzes. Die CDU hat in ihrem Grundsatzprogramm da jetzt klare Worte gefunden. Und die große Frage, das wissen wir ja nicht, welche Koalition es dann gibt und welche Personen dann auch handeln. Ich würde mir das wünschen. Und ich sag auch, wenn ich jetzt in Bundeswehrkontexten rede, sage ich immer, wer ist der neue Gerhard von Scharnhorst, also die preußischen Heeresreformen, der innerhalb von anderthalb Jahren die preußische Armee vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Wir brauchen Reformschübe. Wenn ich jetzt als Historiker in die deutsche Geschichte schaue, dann haben sich gesellschaftliche und politische Reformen vor allen Dingen meistens nach verlorenen Kriegen oder nach Revolutionen eingestellt. Und das will ich noch nicht für mein Land. Und da bin ich auch so ein ganz Patriot und Verfassungsbürger so akzeptieren. Ich sage, wir sind eine moderne Wissensgesellschaft und wir können ja wohl nicht auf irgendwie eine Totalkatastrophe, sei es im Naturschutz, im Naturbereich oder auf einen Krieg warten, sondern wir sollten uns schon evolutionär anpassen. Und wenn ich an die Geschichte der liberalen Demokratien denke, dann haben eben die Demokratien auch die Stürme der Geschichte überlebt, die sich evolutionär angepasst haben in den politischen, wirtschaftlichen, sozialen, militärischen Herausforderungen. Ich würde eigentlich jetzt schon hoffen, dass es diese Koalition, die ja auch viele gute Ansätze hat, einfach noch zu Potte kommt und nicht jetzt sagt, weil jetzt ein Jahr lang Wahlkampf ist, stellen wir das Regieren an.
Wie viel Zeit haben wir noch, Frau Schröder, frage ich Sie so rum, um aktiv zu werden an den Punkten, die wir in diesen letzten 45 Minuten diskutiert haben?
Ja, wir sind zeitlich natürlich schon im Minus und aus der Politik Wissenschaft gesprochen, funktionieren politische Reformen in Staaten natürlich immer schubweise, immer nach Krisen. Es wird dann gerne für die letzte Krise vorbereitet und genau da ist der Haken. Ausgehend von der Klimakrise beispielsweise gesprochen, sehen wir, dass wir da schon längst hätten anfangen müssen, mehr vorzubereiten. Das gilt jetzt auch für die Verteidigungspolitik, aber das sind immer Krisen, die schon lange und mit Ansage und im Klimabereich mit 30 Jahren Ansage kamen. Mhm. Und natürlich ist es dann frustrierend, dass die Handlungen so spät und immer hinterherlaufen. Deswegen kann man in Deutschland beispielsweise schauen, kriegt man nicht diese eine Kuh, die nationale Sicherheitsstrategie, die ja jetzt in diesem Jahr auch mal auf den Markt kam, kriegt man die nicht mal in Ansätzen implementiert? Könnte man nicht doch bei der Architektur der Sicherheitspolitik in Deutschland ansetzen und schauen, dass man einen wie auch immer genannten Rat, ein wie auch immer genanntes Abstimmungsgremium etabliert, das hier im sicherheitspolitischen Bereich vorangehen kann beispielsweise? Da gibt es ja die Debatten. Da sehe ich gerade keine Bewegung, aber das wäre noch möglich. Ich sehe es gerade nicht, aber wer weiß.
Das war das SWR Forum zum Thema Alles Kopfsache, wie wehrhaft sind die Deutschen? Es diskutierten Professor Dr. Wolfgang Hochbrook, Anglist von der Universität Freiburg, Professor Dr. Sönke, Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam und Professor Dr. Ursula Schröder, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Mein Name ist Klaus Heinrich.